In der heutigen Episode geht es um das große Thema Online-Werbung. Mein Gast arbeitet seit vielen Jahren bei einer der größten Mediaagenturen in Deutschland. Sie bringt dort das Thema digitale Nachhaltigkeit in der Online-Werbeplanung und Umsetzung proaktiv voran. Denn auch dort ist noch viel Aufklärungsarbeit auf Kundenseite zu leisten, welche Gestaltungsmöglichkeiten bei der nachhaltigeren Umsetzung von Online-Werbung überhaupt bestehen. Wir reden darüber, wie sie das macht, welche aktuellen Probleme sie sieht und wie sich der Online-Werbemarkt zukünftig entwickeln sollte, um überflüssigen digitalen Müll zu vermeiden. Das ist durchaus möglich, ohne den Erfolg von Werbekampagnen in irgendeiner Weise nachteilig zu beeinflussen. Im Gegenteil, kann Werbung damit sogar aktiv zum Umweltschutz beitragen. Sei gespannt auf dieses inspirierende Gespräch. Herzlich willkommen zu Web but Green, deinem Podcast für ein nachhaltiges Internet. Hier geht es darum, wie du den CO2-Fußabdruck von Webseiten und digitaler Kommunikation verkleinern kannst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin Thorsten Bayer. Ich unterstütze Unternehmen und Selbstständige dabei, ihre Webseiten schnell und datensparsam zu gestalten. Digitale Nachhaltigkeit verschafft dir einen Wettbewerbsvorteil und du tust etwas Gutes für unseren Planeten.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Web but Green. Heute mit dem Titel, wie kann Online-Werbung nachhaltiger werden? Das Thema werde ich aber nicht allein besprechen, sondern ich habe einen interessanten Gast mit langjähriger Berufserfahrung, auch schon einige Jahre im Bereich Nachhaltigkeit. Sie ist seit 18 Jahren bei der Serviceplan-Gruppe in München angestellt, hat dort verschiedene Bereiche durchlaufen, Kreationsberatung, ist dann im Mediabereich übergesiedelt, hat dort dann auch große Kampagnen geplant für Kunden wie Telefonica, Sony Music oder Condor. Und seit 3 Jahren ist sie jetzt dort in der Serviceplan-Gruppe verantwortlich für das Thema Nachhaltigkeit im Mediaumfeld. Sie sagt selbst, ein Themenbereich, den ich mir anfänglich sehr klar greifbar vorgestellt habe, der aber bei näherer Betrachtung umfangreicher ist, als ich gedacht habe, was es natürlich spannend macht. Würde ich genauso sehen. Herzlich willkommen, Agnes Ley.
Hallo Thorsten und danke, dass ich heute da sein darf.
Ja, schön. Ich war ja auch schon bei euch ein paar Mal zu Gast. Da reden wir später auch noch drüber und wie wir uns kennengelernt haben. Ich finde das Thema insofern spannend, weil natürlich einmal der Markt sich sehr stark geändert hat. Ich habe eben gesagt, seit 18 Jahren bist du schon im Beruf oder die Serviceplan-Gruppe wurde 1970 gegründet. Mhm. Die hat wahrscheinlich damals noch überwiegend Papierwerbung oder weißt du das überhaupt, was die früher gemacht haben, wie das sich entwickelt hat oder hat sich auch das Geschäftsmodell dann in den letzten 54 Jahren total geändert wahrscheinlich. Ne?
Ja, also es hat sich bestimmt geändert. Ich war logischerweise am Anfang noch nicht dabei, aber es war eine reine Beratung und Kreation. Und der Media-Bereich, also worüber wir jetzt heute sprechen, das heißt die Media-Plus-Gruppe, die ja Teil der Serviceplan ist, die gab es am Anfang noch gar nicht. Also es war wirklich, es ging nur um Kreation und Media kam dann erst deutlich später dazu. Und ja, verändert hat sich ja allein, seit ich jetzt dabei bin, schon so wahnsinnig viel. Also ich erinnere mich, in meinen Anfängen haben wir noch über Half-Size-Banner irgendwo auf einzelnen kleinen Webseiten gesprochen. Und mittlerweile gibt es ja Werbeinszenierungen förmlich schon im Internet. Also da hat sich ja so viel verändert. Ja, spannend aber auf jeden Fall, weil das macht den Beruf ja auch so toll.
Ja klar, das ist auch gleich so ein Reinsprung ins Thema. Also bei Werbung ist ja eigentlich immer das Prinzip Klotzen, nicht Kleckern, so wie es bei Webseiten ja auch im Kleinen ist. Wenn du natürlich Aufmerksamkeit erreichen willst, macht es natürlich mehr Sinn. Du hast die Half-Size-Banner angesprochen. Bei uns auf der Website gibt es sogar noch Full-Size-Banner und Square-Banner. Die haben wir sogar noch, weil das halt so eine B2B-Plattform ist. Aber es hat sich natürlich extrem viel getan mit den Werbeformen. Rein Text ist natürlich das eine, das ist ja eigentlich das Google-Geschäftsmodell, sind ja die Textanzeigen, wenn man so will, und die verdienen damit ja viele Milliarden. glaube ich, oder ist eigentlich die Haupteinnahmequelle von Google. Aber wie du gesagt hast, es geht dann natürlich heute auch viel weiter von dem statischen Bild zum Bewegbild und zu Video, Audio. Oder dass du ja heute auch, wenn du dein Netflix oder Amazon Prime hast, dann wird das ja auch immer von Werbespots unterbrochen inzwischen, obwohl du dafür zahlst. Und da sind ja auch immer auch längere Werbespots. Fällt das auch in euren Zuständigkeitsbereich, solche Spots in Videos, oder ist das nicht Teil eurer Arbeit?
Doch, die Platzierung auf jeden Fall. Also wir sind in allen Mediengattungen, in allen Medienbereichen tätig, von Social Media bis zu ganz klassischen Out-of-Home-Buchungen, egal jetzt ob im digitalen Bereich oder auch normal. Also wir sind da überall tatsächlich tätig mit der Media Plus und auch nicht nur hier vor Ort in München, wo ich jetzt angestellt bin, sondern mittlerweile auch wirklich international. Also wir sind mittlerweile 3000 Leute nur in der Media Plus und sind damit auch die größte inhabergeführte Mediaagentur und unabhängige Mediaagentur. Insofern, ja, wir platzieren tatsächlich überall.
Ja gut, klar, das muss man auch sehen. Ich habe ja auch noch ein paar Zahlen. 40 Spezialagenturen gehören zu euch und insgesamt seid ihr 5.500 Mitarbeiter
weltweit. In der ganzen Serviceplan, ja, genau.
Genau, und der Umsatz, der in Wikipedia stand 2023, waren 739 Millionen Euro.
Also, da weißt du mehr als ich.
Wikipedia, also man guckt ja dann, oder ihr müsst das ja veröffentlichen, die Zahlen kann man immer nachgucken. Ich meine, wenn man den Gesamtwerbemarkt anguckt, das habe ich auch mal bei Statista gemacht, da wurde der Markt für Deutschland, die hatten jetzt nur Zahlen von 2021 mit 12,4 Milliarden Euro angegeben, die EU 86 und global 417 Milliarden. Und die Prognose für 2024 war, dass es dann 560 Milliarden sind. Also es geht dann nochmal ein Stück größer. Aber natürlich seid ihr dann als Gruppe, ihr taucht da dann auch auf mit ein paar Prozent wahrscheinlich in Deutschland, die ihr verantwortet oder für Kunden realisiert. Oder weißt du da irgendwas? Gibt es da Zahlen, wie viel Prozent des deutschen Online-Werbemarktes ihr kontrolliert, ist das falsche Wort?
Die gibt's bestimmt, aber tatsächlich habe ich die jetzt nicht parat. Und wir sind ja auch nicht nur im Online-Bereich tätig, sondern tatsächlich in allen Mediengattungen. Ich vermute, dass es die dann halt übergreifend geben würde, aber ich habe sie tatsächlich nicht parat.
Nee, klar, das ist so die Geschäftsführerfrage. Ne? Ja. Die interessieren aber unsere Zuhörer wahrscheinlich auch nicht so. Aber wir gehen einfach mal davon aus, ihr habt ein paar Prozent. Und das ist natürlich dann auch ein sehr großer Hebel, den man dann hat, weil wir reden ja immer bei Internet über extrem kleine Beiträge. Das ist ja auch immer das Problem, dass die Leute sagen, wenn ich jetzt irgendein Werbemittel optimiere oder eine Website optimiere, das hat ja eigentlich gar keinen Impact. Ich vergleiche das immer gerne mit einem tropfenden Wasserhahn. Der hat natürlich auch jetzt nicht zur Folge, dass irgendwo in Italien irgendwas trocken läuft, aber wenn es natürlich so viele tropfende Wasserhähne gibt, wo Wasser verschwendet wird, dann hat das irgendwann schon einen Impact. Und deswegen ist es ja schön, dass sich auch so eine große Gruppe wie ihr dann auch dem Thema Nachhaltigkeit, also proaktiv annimmt. Das finde ich ja besonders gut, weil ich höre oft von Werbeagenturen, die sagen, ja, die Kunden fragen ja nicht nach. Da muss ich ja auch in dem Segment gar nichts anbieten. Aber deswegen finde ich das ja gut, dass du ja dann diesen Job oder das koordinierst bei euch und dann das Thema Nachhaltigkeit. Wie kam es eigentlich dazu, dass die Firma das gesagt hat, das machen wir jetzt?
Also erstmal möchte ich dir in allem recht geben, was du gerade gesagt hast, weil tatsächlich, wir erleben es auch, dass es die Kunden nicht wirklich nachfragen, sondern dass es im Moment noch eher ein von uns getriebenes Thema ist, wo die Kunden in den seltensten Fällen bis dato auf uns zukommen. Und auch das, was du davor gesagt hast, das ist vielleicht für den Einzelnen gar nicht so relevant, aber in Summe ist es das halt, ne? Ich habe auch da jetzt tatsächlich nicht die eine Zahl, weil je nachdem, wo man nachliest und wo man recherchiert, gibt es immer so ein bisschen unterschiedliche Aussagen. Aber ich habe zum Beispiel gestern erst gelesen, dass allein die digitale Werbung zu 3,5% der weltweiten CO2-Emissionen beiträgt. Das erscheint mir jetzt sehr hoch. Ich habe an anderer Stelle schon gelesen, dass die Gesamtwerbung 1% des weltweiten Energiekonsums ausmacht. Wie sich das dann auf die CO2-Emissionen auswirkt, müsste man dann auch mal durchrechnen. Mir erscheint jetzt nur digital 3,5% der weltweiten CO2-Emissionen extrem hoch gegriffen. Aber auf jeden Fall sieht man mal, dass ob es jetzt 1 oder 3,5% sind, ne? Das ist schon was. Von allem weltweiten Energieverbrauch, da kommt was zusammen. Und jetzt aber, um deine Frage noch zu beantworten, wie kam es eigentlich dazu? Ich persönlich bin ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ich kam nach meiner letzten Elternzeit, habe ich mit meinem Chef geplaudert und der hat gesagt, ja, während du weg warst, habe ich da mich mit Nachhaltigkeit beschäftigt und ich bräuchte jetzt jemanden, der mich da unterstützt. Hast du da nicht Lust zu? Und ich dachte mir, ja, interessiert mich privat, mache ich. Und bin davon ausgegangen, dass wir eigentlich drüber reden, uns als Agentur nachhaltiger zu machen. Und erst im Gespräch ist mir dann klar geworden, dass es darum ging oder bis heute jetzt darum geht, unsere Kampagnen nachhaltiger zu machen und damit alles, was wir für unsere Kunden tun. Für den anderen Bereich gibt es Gott sei Dank Kolleginnen und Kollegen, die das auch für uns als Agenturgruppe machen. Aber das, womit ich mich beschäftige seit diesen 3 Jahren, ist tatsächlich die Kampagnen nachhaltiger zu gestalten. Und da haben wir jetzt schon so ein bisschen über CO2 gesprochen und das ist auch meistens das, was am naheliegendsten ist. Aber der Fächer ist da tatsächlich noch viel weiter und da gibt es so viel spannende Sachen zu besprechen. Da haben wir heute noch ein bisschen was vor, glaube ich.
Nee, klar. Also wie gesagt, wir haben das hier in dem Podcast auch schon öfter thematisiert. Also im Prinzip kann man es ja vergleichen mit Werbeagenturen, die Webseiten für ihre Kunden machen. Da ist es ja dasselbe. Da stellen sich ja auch die Fragen, was nehme ich für ein Seitentemplate, wie wuchtig wird das oder gucke ich da drauf, dass das Datenvolumen irgendwo im überschaubaren Bereich bleibt. Und man kann trotzdem optisch ansprechende Webseiten gestalten, genauso wie man optisch ansprechende Werbekampagnen und Mittel natürlich gestalten kann. Das sind aber oft technische Sachen und für Webseiten haben wir sogar so eine Kategorisierung wie bei Kühlschränken. Du kennst ja auch diese A bis F Energieeffizienzskala, die gibt es ja zum Beispiel für Webseiten, die habe ich ja öfter auch schon thematisiert und da kannst du dann auch sehen, dass dann viele irgendwie in F dann kriegen, weil die halt dann mehrere Megabyte des Datenvolumen haben. Aber da ist es halt auch das Bewusstsein bei Kunden noch nicht so. Und bei den Webseiten hast du natürlich immer das Argument, deine Website wird schneller. Das hast du jetzt dann nicht unbedingt als Argument, weil das wird ja nicht auf dein Werbemittel, was du jetzt irgendwo buchst bei einem Spiegel Online, sage ich jetzt mal, oder sonst wo. Das macht ja jetzt nichts mit deiner Website. Da muss eben dann Spiegel vielleicht irgendwo dann die Rahmenbedingungen definieren, wie groß Werbemittel sein dürfen. Das haben wir zum Beispiel bei uns, dass wir dann für diese Banner Limits haben. Oder da habt ihr wahrscheinlich dann auch immer mit zu tun, wenn ihr Kampagnen plant, dass dann die einzelnen Werbeplattformen sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen vorgeben oder haben die schon zum Beispiel Limits für Werbemittel, dass die sagen, irgendwie darf dann euer, keine Ahnung, animiertes Banner oder Interstitial nicht größer als ein Megabyte sein oder gibt es da irgendwas, was du sagen kannst dazu?
Ja, tatsächlich gibt es das und das ist mit unserer Aufgabe, das zusammenzustellen für die Kunden. Das heißt, wenn ein Mediaplan verabschiedet ist und freigegeben ist, dann ist der nächste Schritt, dass wir einen Produktionsplan für die Kunden erstellen und sagen, was für Formate, in welchen Abmaßen brauchen wir und gleichzeitig aber auch, wie groß darf dieses Format maximal sein. Das heißt, wir suchen uns dann logischerweise den Partner raus mit dem geringsten Wert, mit dem kleinsten Wert. Das kommt dann in diesen Produktionsplan, dann funktioniert es auch entsprechend für alle anderen. Nur, und das ist eigentlich ganz spannend, mit steigendem Internetzugang und steigenden Reichweiten, die wir überall haben, sind diese Werte in den letzten Jahren auch immer höher geworden.
Ja gut, der typische Rebound-Effekt, ne, bei allem, schnellere Leitungen, dann du kannst mehr machen, ne?
Genau. Und das Einzige, was wir tun, ist praktisch einen Katalog zu erstellen. Was darf der Kunde? Das schicken wir dem Kunden. Der Kunde schickt es weiter an seine Kreativagentur. Die setzt es um, macht einen Haken dran, sagt, bitteschön, fertig. Und das ist tatsächlich einer der Punkte, wo wir gerade ansetzen und sagen, wir dürfen langsam mal drüber nachdenken, ob es nicht auch kleiner mit weniger KB gehen würde. Und zwar ohne unbedingt auf irgendwas zu verzichten, sondern allein handwerklich haben die Kreativagenturen und die Produktionsagenturen so viele Möglichkeiten, die sie nur zum Teil gar nicht ausnutzen, einfach weil es niemand verlangt, weil keiner sagt, es ist besser, wenn es kleiner ist, weil es ist nachhaltiger. Und insofern passiert es im Moment einfach nicht. Und das ist einer der Punkte, wo wir sagen, zum einen müssen wir drüber sprechen. Wir müssen mit den Kunden einfach in die Aufklärung gehen und dann müssen wir auch Lösungen schaffen, wie wir einfach Werbemittel kleiner kriegen.
Ja klar, das Beispiel können wir wieder das mit dem Wasserhahn nehmen. Also in Deutschland war es ja so, als wir noch ein paar Jahre jünger waren, hat sich keiner drum Gedanken gemacht, wie viel Wasser wir verbrauchen oder ob wir beim Duschen länger aufdrehen. Jetzt haben wir doch festgestellt, wir haben auch in Deutschland schon Gebiete, ich bin ja Rhein-Main-Gebiet, das ist ein klassisches Wassermangelgebiet, was noch verschärft wird natürlich durch den Klimawandel und durch die sehr vielen Rechenzentren, die natürlich gerade immer hier gebaut werden, weil da so der Hauptknoten in Deutschland ist, wo du dann die maximale Geschwindigkeit hast. Da denken wir jetzt dann drüber nach, aber wie du sagst, das dauert halt lange und Agenturen, wenn du denen sagst, du kannst ein Werbemittel machen, was ein Megabyte groß ist, dann kriegst du irgendwas, das ist dann 995 Kilobyte groß nachher, aber wenn sie dann vielleicht das technisch nur das richtige Format verwendet hätten, da habe ich auch schon bei Kampagnen 80-90% vom Datenvolumen eingespart. Und das Werbemittel sieht genauso aus wie vorher, nur weil es ist halt technisch mit den neuesten Möglichkeiten umgesetzt. Und da sehe ich auch bei den Webseiten genauso, was du dann siehst, mit den Bildern und Grafiken und alles, dass sich keiner darum Gedanken macht, weil wir haben halt schnelle Leitungen. Zumindest wenn wir jetzt nicht in Deutschland mobil irgendwo im Wald unterwegs sind, dann ist es natürlich wieder langsamer, dass dann auch ein Werbemittel vielleicht gar nicht kommt auf dem Smartphone und erstmal der Rest der Seite, dann ist es wieder nachteilig, dann würden die drüber nachdenken. Aber dadurch, dass die Verbindungen so schnell sind, denkt da keiner drüber nach und da ist, wie du sagst, sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Oder ihr habt ja selbst auch Tools entwickelt, um dann auch die Kundendinge nochmal nachhaltiger zu gestalten. Das machen wir bei Analytic News auch. Also ich habe fast noch nie von einem Kunden eine Werbemittel bekommen, was ich nicht nur optimieren konnte. Ich hatte dir ja eins im Vorfeld geschickt, das war auch so 90er Jahre animiertes GIF, über ein Megabyte groß. Da habe ich dem Kunden gesagt, unsere Website hat 100 Kilobyte. Die ist so optimiert. Wenn ich da jetzt dieses 1 Megabyte, dann ist das Datenvolumen der Website einer Page Impression verelffacht sich bei uns.
Nur durch das Werbemittel.
Kannst du ja nicht bringen. Das kannst du ja nicht bringen durch das Werbemittel. Klar, wenn die Website selber schon 5 Megabyte hat oder 10 wie in Spiegel Online oder Welt.de oder diese großen Seiten, dann sind es wieder nur 5 oder 10%. Aber da gibt es überhaupt kein Bewusstsein für. Und den Kunden konnte ich damit auch gewinnen, dass wir auch an die Umwelt denken, dass er gesagt hat, ah stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich werde das zukünftig optimieren. Und das ist ja dann auch der Lernprozess, den wir für die Webseiten oder ihr natürlich auch als derjenige, der dann die Kampagnen in die Welt bringt, leisten kann. Und deswegen finde ich das ja so toll, dass ihr das macht.
Ja, und ich glaube, das ist genau das, was im Privaten jetzt zum Großteil schon passiert ist. Also wir denken jetzt eben drüber nach, wie viel Strom, wie viel Wasser wir beim Duschen laufen lassen, ob das Licht tatsächlich jetzt brennen muss, wenn ich das Zimmer verlasse und Mülltrennung, was wir da so alles haben. Und all das dürfen wir schon langsam auch in den Businessbereich übertragen. Und irgendwie glaube ich, dass da wahrscheinlich in jedem Bereich auch, dass die ähnlichen Themen sind. Also wenn ich jetzt, weil ich gerade gesagt habe, Müll, wenn ich jetzt überlege, das ist eigentlich bei uns auch ein Handwerkszeug sozusagen, digitalen Müll zu vermeiden. Also zu sagen, desto besser wir unser Handwerk machen, also desto besser wir Kampagnen planen, desto weniger Abfall, sage ich jetzt mal, produzieren wir, weil das ist jetzt auch kein neues Thema, dass es Klickbetrug gibt, dass es Ad-Impressions von Werbemitteln gibt, die niemals im sichtbaren Bereich auftauchen, die aber geladen werden. Das sind alles alte Hüte und alte Themen sozusagen. Aber jetzt unter dem Thema Nachhaltigkeit kann man sie natürlich nochmal ganz neu ausleuchten und sagen, das ist der digitale Müll, den ich gerne vermeiden möchte. Also ich will das gar nicht entstehen lassen und jetzt kommt zur Werbewirkung auch noch dazu, es ist eben auch nachhaltiger. Und da wiederum kommt dann der ganze Bereich aus dem Realtime-Advertising mit rein, wo ja praktisch Maschinen sich zu großen Teilen unterhalten und wo verschiedene Anbieter und auf verschiedenen Plattformen geboten wird um eine Werbeeinblendung. Und zum Schluss kommt nur ein einziges Werbemittel zum Tragen. Alle anderen Biddings, die da stattgefunden haben, haben Strom verbraucht, aber völlig umsonst. Also auch da muss man sehen, wie setzt man gerade im Realtime-Advertising-Bereich, wie setzt man die Kampagnen handwerklich so gut auf und macht das alles so clever, dass man diesen Müll, nenne ich es jetzt mal, vermeidet.
Ja klar, das wäre die proaktive Lösung, aber wir wissen ja, im Geschäftsumfeld ist es dann nochmal anders wie im Privaten. Also da ist es halt so, wenn Firmen dann irgendwo denken, es gibt ja immer die typischen Vorbehalte, die hast du wahrscheinlich auch gehört, die ich bei den Webseiten immer höre. Dann nachhaltige Werbemittel sind jetzt teurer, es schränkt die Kreativität ein oder ich bin dann reglementiert in dem, was ich machen kann. Ich darf dann nur noch Text-Ads machen und gar keine Videos mehr, aber das stimmt ja eigentlich alles gar nicht. Das kannst du sicher auch bestätigen.
Ja, ja, ja und ja, auf alles, was du gesagt hast.
Genau, aber das ist halt immer, sind ja die typischen Einwände. Wir wissen, wir suchen ja immer irgendwelche Gründe, was nicht zu tun. Deswegen ist ja die Frage, bei euren Kunden ist das ja immer spannend. Ihr habt ja wirklich mit sehr großen Unternehmen zu tun, die ja auch irgendwo unter die Nachhaltigkeitsberichterstattung dann auch fallen. Und gerade die sollten ja schon auch ein Interesse haben, dann den Part der IT oder auch der Werbung auch nochmal zu beleuchten. Oder wie sind da deine Erfahrungen? Machen die das inzwischen?
Tatsächlich wird es bei immer mehr Unternehmen ein Thema einfach durch die juristischen Vorgaben, ganz richtig. Was ich aber auch festgestellt habe, was hervorragend funktioniert, wenn man es schafft, nicht nur Marketing- und Mediaverantwortliche ins Gespräch einzubinden, sondern auch die Nachhaltigkeitsabteilung, den oder die Nachhaltigkeitsverantwortlichen. Und wenn da ein Verständnis geschaffen wird und eine Kommunikation stattfindet, dann geht es meistens viel leichter und mit deutlich besserem Ergebnis. Einfach, weil man gemeinsam am Tisch dann zu einem besseren Ergebnis kommt irgendwie und auch zwischen den Abteilungen in einem Unternehmen ein besseres Verständnis geschaffen wird, wenn die sich austauschen zwischen Marketing und Nachhaltigkeitsabteilung. Also bei den großen Unternehmen sind es ja tatsächlich nochmal ganz getrennte Abteilungen und getrennte Ansprechpartner. Und dann kommen die auch meistens relativ schnell an den Punkt, dass ganz klar wird, Media jetzt im Speziellen ist genauso wie Kreation Teil der Lieferkette. Das ist was, was ich einkaufe, genauso wie Senf oder wie Bleistifte. Mhm. Und das bedeutet, ich muss mir auch gewahr werden, was kaufe ich denn da und wo investiere ich mein Geld? Und das finde ich immer sehr spannend jetzt in meinem Beruf, dass wir nicht nur über CO2 sprechen und Vermeidung, sondern dass wir relativ viel Geld für unsere Kunden verwalten und an Medienhäuser ausgeben. Und da sind wir dann an einem Punkt, wo man sich ganz gut überlegt, wo investieren wir denn dieses Geld? Und wenn wir dann mal über soziale Nachhaltigkeit zum Beispiel reden, dann wird es natürlich sehr relevant. Und ganz klassisches Beispiel, Patagonia zum Beispiel, die haben sehr öffentlichkeitswirksam einmal klargestellt, dass sie nicht mehr beim Meta-Konzern auch nur einen Mediacent vorhaben auszugeben. Jetzt ist natürlich das auch ein Unternehmen, die Nachhaltigkeit sich so auf die Fahnen geschrieben haben. Aber man hat tatsächlich mit dem Mediabudget eigentlich wie eine kleine Gießkanne in der Hand. Ja? Und da, wo ich Pflänzchen gieße, da, wo ich Medien und schaffende Unternehmen gieße, da werden die florieren. Und da, wo ich entsprechend nicht gieße, werden die halt weniger wachsen. Und da darf sich jeder Mediaverantwortliche, der über Mediagelder nachdenkt, darf sich darüber ganz klar werden, dass es im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit ein Riesenhebel ist.
Ja, sehr gutes Beispiel mit der Lieferkette, oder wir können ja auch den Fachbegriff dann, die Scope-3-Emissionen sind das ja dann in der Lieferkette, die ja auch in der Dokumentation, glaube ich, bisher immer nur freiwillig sind, ob das jetzt reale Produkte sind, Rohstoffe oder eben auch digitale Medien, weil eine Website oder ein Werbemittel ist ja im Scope 3 der Unternehmen angesiedelt und verursacht ja dann auch bei dem Nutzer CO2. Das ist ja immer das Spannende, was ich bei Webseiten auch sage. Wusstet ihr eigentlich, wenn ihr eine Website habt, dass die bei euren Seitenbesuchern auch Strom verbraucht und auch dann CO2-Emissionen generiert? Das Bewusstsein gibt es eigentlich auch überhaupt nicht. Und ob das jetzt eine Website oder Werbemittel ist oder Videos, da ist das sogar noch ein größerer Hebel manchmal, die ganze Werbung, wie jetzt nur eine Website, die ja meistens gar nicht so viel jetzt ist, Video hat bei normalen Webseiten oder bei B2B-Firmen. Und das ist eigentlich sehr wichtig, was du sagst. Und da habt ihr ja auch Initiativen in eurem Circle, auf den sollten wir auf jeden Fall auch noch zu sprechen kommen, wo ich ja auch mal da zuhören durfte, wo er dann ja auch so eine Bewertung für gerade diese soziale Nachhaltigkeit versucht aufzubauen, dass ich eben entscheiden kann, Plattform X ist vielleicht nachhaltiger als Y oder Z und dann die Kunden, wie du sagst, die haben ja die Gießkanne oder den Hebel, dann eben auch sagen können, wir schalten bei euch nicht, weil. Das ist wie wenn ich in den Supermarkt gehe und ich kaufe jetzt dein Fleisch nicht, weil. Das ist ja auch, und wenn dann viele kommen, dann sagt sich eben, ich muss halt mein Fleisch anders produzieren, wenn wir bei diesem Bild bleiben. Und deswegen finde ich das sehr wichtig oder auch diese Initiative. Da kannst du sicher auch nochmal was zu sagen zu dem Sustainability Circle Talk, wo ich ja auch schon ein paar Mal teilnehmen durfte und woher wir uns dann auch im Vorfeld kennengelernt haben.
Ja, das stimmt. Also vielleicht als erstes nochmal zu unserer Bewertung. Das, was wir da versuchen einzuführen gerade, ist, einen Marktstandard zu schaffen, womit Medienhäuser auf ihre Nachhaltigkeit bewertet werden können. Und ja, da ist soziale Nachhaltigkeit natürlich auch dabei, aber da sind genauso auch die anderen Säulen, ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit, abgebildet. Also wir wollen es versuchen, möglichst holistisch darzustellen, weil rein auf ökologische Nachhaltigkeit gibt es das tatsächlich schon an der einen oder anderen Stelle, dass die Emissionen gemessen werden, die eine Kampagne verursacht, und das dann bei den unterschiedlichen Websites. Aber so holistisch gibt es das nach meinem Wissen nicht. Und das ist, glaube ich, das, was die Kunden brauchen, um sinnvoll zu entscheiden, wo sie dieses viele Mediageld ausgeben. Und mir ist auch ganz klar, dass das nicht die einzige Entscheidung sein wird, weil eine Kampagne muss immer noch eine Reichweite erfüllen. Eine Kampagne muss die Zielgruppe treffen, muss Affinitäten bedienen. Also das ist einfach nur ein zusätzliches KPI, was wir dann dazustellen können in der Mediaplanung und sagen, es wird natürlich nach Reichweite, natürlich nach Preis-Leistung, natürlich nach Zielgruppenaffinität geplant und eine Planung bewertet. Aber es darf Nachhaltigkeit als zusätzliches Merkmal da dazukommen. Und dann gehe ich vielleicht nicht diesen extremen Weg wie Patagonia und sage, ich buche Platzierung XY überhaupt nicht mehr, sondern dann kann ich ja auch ganz andere Strategien wählen. Ich kann umgewichten oder ich kann sagen, ich nehme so eine Best-in-Class-Strategie und sage halt, in jeder Mediengattung wähle ich künftig vielleicht nur noch aus den Top 10, Top 15, Top was auch immer aus. Das kann ja dann jedes Unternehmen für sich und für seine Nachhaltigkeitsstrategie selber entscheiden. Aber da gibt es dann, glaube ich, sehr viele Möglichkeiten, damit umzugehen. Und ich freue mich schon sehr, wenn wir das Scoring dann umgesetzt und am Start haben und damit arbeiten können. Und ja, wir haben in dem Sustainability Circle darüber gesprochen. Den gibt es mittlerweile tatsächlich auch seit knapp 3 Jahren. Und den haben wir als offene Austauschplattform eigentlich eingeführt. Damit sind wir zum Teil erfolgreich, möchte ich mal sagen. Es gibt diese Plattform und sie wird auch gut genutzt. Nur haben wir festgestellt, wenn wir nicht ein Thema, irgendeinen Impuls oder irgendwas reingeben, dann ist es manchmal schwierig, dass einfach wirklich ein Austausch stattfindet. Aber jetzt mittlerweile fahren wir eigentlich ganz gut damit, weil wir es so machen, dass wir immer eine Facette der Nachhaltigkeit im Mediabereich rausgreifen, uns eine Expertin, einen Experten oder auch irgendeinen Kollegen aus dem Haus der Kommunikation bei uns einladen, und der oder die erzählt 10 Minuten, Viertelstunde, relativ kurz ein bisschen was zu diesem Thema, und dann wird darüber diskutiert, und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Wenn wir einfach nur sagen, kommt und redet über Nachhaltigkeit, wie wir es am Anfang vor 3 Jahren angefangen haben. Da sind wir ein bisschen auf die Nase damit gefallen, ehrlicherweise. Aber jetzt läuft dieser Sustainability Circle Talk wirklich sehr gut, und wir treffen uns da einmal im Monat, und wer in irgendeiner Form Interesse hat, sich über Nachhaltigkeit im Mediabereich im weitesten Sinne auszutauschen, ist da auch herzlich eingeladen. Das können wir gerne auch verlinken.
Ja klar, das kann ich auch aus eigener Erfahrung empfehlen. Ich habe da ein paar Mal zugehört und auch natürlich meinen Horizont da schon erweitert und da auch ganz andere Impulse gekriegt, weil ihr habt halt den Vorteil, da ist jetzt wirklich ein richtig großer, der auch sehr viele große Kunden hat, die auch dann große Hebel haben, aber auch die kleinen Kunden haben natürlich auch genau diesen Hebel oder die Nachfragesteuerung. Das klappt ja im Supermarkt auch. Warum soll das nicht irgendwann auch bei Agenturen oder Werbeplattformen klappen, aber dafür ist halt dann noch immer einiges an Aufklärungsarbeit zu leisten. wie gesagt, diese Runde ist einmal im Monat und das mit den Themen ist natürlich wie bei einem Firmenmeeting, wenn du einfach nur sagst, wir treffen uns mal und plaudern, das ist ja so der Kaffee, das mache ich eher an der Kaffeetheke, aber deswegen ist es bei Online, oder wir haben ja alle so viel, so wenig Zeit, ist immer gut, ich gebe ein Thema vor und dann sagt der eine dann, ich höre so, der andere sagt halt, nee, interessiert mich nicht, aber dann hast du halt die Leute dann getriggert und die kommen dann auch deswegen und reden dann über ein Thema, das sieht man ja bei allen Online-Meetings, dass man besser irgendwas vorgibt, aber bis halt wie überall ein Lernprozess. Das heißt, das hast du dann direkt am Anfang schon eingeführt, als du da wieder aus deiner Babypause zurück warst.
So war das. Und am Anfang, also vor 3 Jahren, war es auch noch ein Stück weit anders. Da waren wir an einem Punkt, wo in ganz vielen Unternehmen noch gar nicht klar war, warum eigentlich Nachhaltigkeit im Marketing? Was habe denn ich jetzt mit Nachhaltigkeit zu tun in meinem Bereich? Und wir wollten eigentlich so ein bisschen diesen Austausch zwischen unterschiedlichen Branchen, unterschiedlichen Unternehmen, dass sie ihre Erfahrungen eben austauschen können und haben auch einfach gemerkt, wir waren damit deutlich zu früh, weil die meisten Ansprechpartner wussten noch gar nicht, wie sie das selbst überhaupt betrifft in ihrem Arbeitsbereich. Und da sind wir natürlich jetzt 3 Jahre später schon viel, viel weiter, weil auch einfach die juristischen Vorgaben ganz andere sind, weil viele schon dazu gezwungen sind, sich damit auseinanderzusetzen oder zumindest in den nächsten Jahren in irgendeiner Form ja, klar, damit in Berührung kommen werden.
Es kommen ja immer neue Dinge auch, oder die Green Claims Direktive ist ja auch so ein Thema, wo dann auch bestimmte Slogans nicht mehr verwendet werden können, oder zum Beispiel auch so Sachen wie Green Hosting muss ja dann auch irgendwo belegt werden. Also es passiert natürlich immer was, die Berichterstattung, wie du gesagt hast. Und da sind wir so ziemlich ähnlich lang unterwegs. Ich bin eigentlich auch so 3 Jahre so richtig tief in das Thema eingestiegen, dann halt hauptsächlich bei den Webseiten. Wir leben heute auch immer noch, dass die Leute gar nicht wissen, dass das Internet, man denkt immer, das Internet ist da, es kostet keinen Strom, wir sehen den Müll nicht, aber dass da doch die paar Prozent, wie viel es genau sind, wissen wir nicht, dahinter hängen an CO2-Emissionen oder auch der Ressourcenverbrauch. Das ist halt das Problem und auch das Schöne am Internet. Es weiß ja eigentlich keiner, wie groß das Internet ist. Wie viele Rechte hängen am Internet? Gut, die Nutzer kann man relativ gut abschätzen. Das waren ja, glaube ich, irgendwo 2/3 der Weltbevölkerung inzwischen. Aber da sieht man auch, dass noch ein gewisses Potenzial da ist. Auch gerade in Afrika und in Asien, dass noch viel mehr Leute. In Deutschland sind wir wahrscheinlich ziemlich gesättigt. Und das eigentlich jeder, oder du musst ja auch das Internet nutzen. Für verschiedene Dinge kommst du ja nicht mehr dran vorbei. Du kannst ja kaum noch auf eine Bank gehen heute. Aber das ändert sich halt extrem. Und du hast ja eben mit den 18 Jahren, da ist mir noch eine schöne Analogie eingefallen. Das war 2006. Erinnern wir uns an das Sommermärchen. Ist ja bald wieder EM. Damals hatten wir alle noch keine Smartphones, um Fotos zu machen. Da sieht man mal, was in 18 Jahren sich so alles getan hat. Und wenn wir nochmal jetzt in die Zukunft vielleicht zum Abschluss noch ein bisschen blicken, da sehen wir jetzt auch KI so als so Megatrend, was wahrscheinlich auch so in der Gestaltung von Werbemitteln eine ganz große Rolle spielt. Und dann ist es eigentlich gar nicht mehr so wild, das Banner, was ich jetzt irgendwo sehe, sondern wie es erzeugt wurde, generiert wurde. Wenn ich da eine KI dahinter habe, die mir das Video generiert, dann hast du ja den Hauptteil der Emissionen eigentlich bei der Erstellung des Werbemittels und nicht mehr bei der Anzeige irgendwo auf einer Seite. Das ist ja auch so ein Thema, was dann wahrscheinlich kommt. Aber wie siehst du die Zukunft? Was wird sich tun in den nächsten Jahren?
Also ich denke schon, dass künstliche Intelligenz mit Sicherheit ein Riesenthema spielen wird. Ich glaube aber, dass es unser Thema Nachhaltigkeit eher positiv beeinflussen wird. Also ich glaube, dass uns das helfen wird, schneller besser zu werden in Sachen Nachhaltigkeit. Und ich meine jetzt nicht unbedingt, also jetzt mal speziell für meinen Bereich gesprochen, dass wir jetzt für jede Mediaplanung eine KI anschmeißen müssen, die uns dann 1001 Planungsalternative beschert, nur um Mühe nachhaltiger zu sein, weil dann habe ich nämlich bei der Rechenleistung schon so viel rausgehauen, genau, dass das, was ich hinten gespart habe, nicht mehr ins Gewicht fällt. Aber ich sag mal so, diese ganzen großen Prozesse, die wir noch gehen müssen, Einschätzung von Nachhaltigkeit, was ist überhaupt in welchem Verhältnis wichtig, wo sind die großen Hebel, wo wir ansetzen können. Ich glaube, dass uns da KI-Prozesse durchaus helfen können und helfen werden, schneller nachhaltiger zu werden. Ansonsten hört man ja oft, weil wenn du so nach der Zukunft fragst, ja, Nachhaltigkeit, wird jetzt von immer anderen Themen noch überlagert, weil Inflation, weil Kriege, weil. Möglicherweise ist es in den nächsten 1, 2, 3 Jahren jetzt für uns alle ein Stück weit weniger wichtig. Ich glaube aber, mittel- und vor allem langfristig wird es eins der Top-Themen bleiben. Und das geht nicht mehr weg. Ne? Damit müssen wir arbeiten, damit müssen wir uns beschäftigen, weil das einfach so wichtig ist für uns alle, für unseren Planeten. Und dann sollten wir irgendwann auch aufhören, drüber zu reden, was jetzt das Gesetz vorgibt und was gerade vorgeschrieben ist, sondern dann müssen wir anfangen, ganz dringend uns aus einer eigenen Motivation heraus damit zu beschäftigen. Und das, glaube ich, wird dann der richtig spannende Schritt, wenn wir von allen Seiten und von allen Marktteilnehmern ein echtes Interesse haben und nicht mehr nur ein, ich springe genauso hoch, wie es die juristische Vorgabe mir halt gerade vorgibt.
Genau, oder ich mache es so, weil der andere das macht, aber eigentlich mache ich es ja nur, weil der es macht und nicht, weil ich selber davon überzeugt bin. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Und wir können hoffen, dass wir mit diesem Interview da auch nochmal ein paar Denkanstöße den Leuten geben konnten, was sie tun können. Sie können in den Circle reinhören, sie können natürlich sich auch informieren an anderer Stelle. Und ich danke dir für dieses sehr interessante Gespräch und die Impulse, die wir da geben konnten.
Ja, ich sag danke. Vielen, vielen Dank für die Einladung, für das schöne Gespräch und ich finde es einfach ein so tolles Thema und hoffe, dass wir ganz viele dafür auch begeistern können.
Genau, hast du alles richtig gemacht vor 3 Jahren, auf diesen Zug da aufzuspringen. Ne?
Genau.
Tschüss.
Tschüss.
Du willst wissen, wie nachhaltig deine Website ist? Dann lade ich dich zu einem virtuellen Café ein. Gemeinsam machen wir einen kurzen Website-Check. Dabei erfährst du, wo deine Seite im Vergleich zu anderen steht und erhältst Tipps, die sofort für eine grünere Website sorgen. Und wenn du möchtest, finden wir gemeinsam heraus, wie ich dich weiter begleiten kann. Sei es bei der Optimierung, beim nächsten Relaunch, bei der Aufstellung einer CO2-Bilanz für deinen Nachhaltigkeitsbericht oder durch Mentoring und Schulungen für dein Team. Warte nicht länger und mach den ersten Schritt zu einer nachhaltigeren Online-Präsenz. Ich freue mich auf unseren virtuellen Kaffee.